wann hast du zum letzten Mal gespielt? So ganz allgemein. Und wann hast du das letzte Mal mit deinem Englisch gespielt? Und was bedeutet das denn eigentlich für dich? Spielen. Ich bin Sanja Jardine, die Gründerin von The Language Pig und English Coach. Ich helfe Menschen dabei, eine bessere Beziehung mit ihrem Englisch zu führen. Mein Ziel für dich ist, mach das Beste aus deinem Englisch. Heute, morgen und für immer. Und wenn du mich schon ein bisschen kennst, dann weißt du, dass ich mit einem System arbeite, das ich Survive, Thrive, Play nenne. Also das sind drei Elemente, die ich alle für zentral halte, wenn es darum geht, eine gute Beziehung mit deinem Englisch zu führen. Wenn du gerne einen Überblick hättest über alle drei, dann empfehle ich dir die Podcast-Folge mit dem Englisch auf der Autobahn. Die verlinke ich dir in den Shownotes. Da erkläre ich nämlich, wie die drei Teile gut zusammenarbeiten. Heute soll es aber tatsächlich nur um den letzten Teil gehen, und zwar Play. Ich habe in den letzten zwei Folgen so viel über das Thema Spaß gesprochen und die unterschiedlichen Arten von Spaß. Und genauso wie Spaß ist auch Spielen so ein Wort, bei dem irgendwie alle Menschen denken oder viele Menschen denken, naja, wir wissen ja, was Spielen ist, ne? Könnte man ja annehmen, dass wir uns da alle mehr oder weniger einig sind, weil wir wissen, Spielen, klar, ja, Spielen ist halt Spaß haben. Und bei näherer Betrachtung stellt sich aber heraus, dass Spielen und die Erfahrung von Spielen doch sehr, sehr individuell ist. Und das kann ein Problem sein, wenn man im Kontext von Englisch übers Spielen spricht. Und deshalb wollte ich heute gerne mal eine Folge dazu machen. Also heute geht es deshalb darum, warum ist Spielen eigentlich gut für uns? Was ist Spielen eigentlich? Und wie kann deine Englischbeziehung ein bisschen spielerischer werden? Also Spielen. Wir wissen, Spielen ist irgendwie etwas, das alle machen und das auch ganz wichtig für unsere Entwicklung ist. Ja, also wir wissen, Kinder spielen den ganzen Tag und dabei entwickeln sie eben die Fähigkeiten, die sie so in der Welt brauchen. Also sie erleben die Welt durch Sinneserfahrungen, durch Wiederholungen, lernen so, wie Dinge funktionieren, bauen sich die Welt quasi zusammen, indem sie in ihr spielen und mit ihr spielen. Außerdem lernen Kinder ihre sozialen Fähigkeiten im Spiel, sie entwickeln ihre Kommunikationsfähigkeiten durchs Spielen, sie stärken ihre Selbstwahrnehmung, ja, sie testen ihre Grenzen, sie schauen, was möglich ist, sie gehen Risiken ein, sie probieren neue Sachen aus und werden so auch durchaus widerstandsfähiger. Ja, sie gehen besser mit Herausforderungen um, sie werden kreativer. Und dann sind wir schon so ein bisschen ins Erwachsenenleben hineingerutscht. Menschen lösen Probleme kreativer, sind risikofreudiger, wenn sie spielen. Und da sind wir dann bei der Definitionsfrage, was ist denn jetzt Spielen? Wir sind ja schon so ein bisschen reingerutscht jetzt. Was ist das denn konkret? Was fällt denn eigentlich unter Spielen und wo würden wir vielleicht Spielen gegen andere Erfahrungen abgrenzen? Und in dem Zusammenhang wird gerne der Psychologe Stuart Brown zitiert. Brown forscht zu Spiel und hat auch ein Buch über das Spielen geschrieben. Play, How It Shapes the Brain, Opens Imagination and Invigorates the Soul. Also schöner Titel. Und er versucht unter anderem eben auch mal Spielen zu definieren oder sich zumindest einer Definition anzunähern. Denn auch er sagt, ja, irgendwie wir alle scheinen zu wissen, was Spielen ist. Wir haben das intuitiv irgendwie in uns und eigentlich ist es auch blöd, das zu definieren, weil es eben so individuell ist. Aber es gibt eben so ein paar Faktoren, wo man sagen würde, ja, das würden wir als Spiel identifizieren. Und dazu gehört, Spielen ist zweckfrei. Dann gehört dazu, dass wir freiwillig spielen, also Handlungen, die wir freiwillig ausführen. Spiel ist für uns attraktiv und reizvoll, also wir wollen das gerne machen, da gibt es irgendwie einen intrinsischen Willen, das zu tun. Und während wir spielen, verlieren wir den Sinn, das ist unser Zeitgefühl. Also dieses, dass die Zeit dann wie im Flug vergeht, sieht er auch als ein Teil von Spielen. Dazu gehört auch, dass wir uns selbst in der Zeit dann nicht mehr so selber wahrnehmen, also wir sind so nicht so fokussiert auf uns selbst. Wir improvisieren. Spielen hat immer das Potenzial zur Improvisation und dass wir die Handlung irgendwie auch selbst mitgestalten können. Und Spielen ist etwas, das wir gerne weitermachen wollen. Ja? Also da gibt es dieses schöne englische Wort Continuation Desire, also das Verlangen danach weiterzumachen, da ist Desire mit drin, ist total schön. Okay, also zweckfrei, freiwillig, attraktiv, wir sind komplett versunken, verlieren so ein bisschen den Sinn für uns selbst, wir können improvisieren und wir wollen weitermachen. Wenn wir uns das anschauen, bekommen wir schon ein Gefühl dafür, warum viele Erwachsene vor allem so ein bisschen misstrauisch werden, wenn man übers Spielen spricht. Denn wir alle kennen ja nun Situationen, in denen wir zum Spielen animiert werden, und zwar in Situationen, wo das weder zweckfrei noch freiwillig ist. Also wer im Sportunterricht Fußball spielen muss, würde schon mal sagen, das ist ja jetzt irgendwie nicht freiwillig. Wer in der Schule häufiger auch in Spiele mit eingebunden wird, weiß, die haben schon auch irgendwie einen Zweck. Wer auf so Teamtagen Rollenspiele macht, weiß, okay, eigentlich machen wir das hier, weil wir die Kommunikation im Team verbessern wollen oder weil wir kreative Lösungsansätze für ein Problem finden wollen. Also ganz zweckfrei ist das Ganze nicht. Es ist also so ein bisschen zweischneidig. Wir wissen, dass Spielen gut für uns ist. Ja, wir finden kreative Lösungen, wir kommunizieren besser, wenn wir spielen. Man nimmt den Stress und den Druck raus, wir gehen eher mal Risiken ein, wir probieren neue Sachen aus. Das ist alles super und wir sind motiviert. Auf der anderen Seite wissen wir auch, okay, es gibt Situationen, in denen wir das Gefühl haben, ja, aber zweckfrei ist es eben nicht und ich fühle mich hier vielleicht auch ein bisschen in eine Situation gebracht, wo ich weiß, okay, eigentlich soll es darum gehen, dass ich produktiver bin. Also Erwachsene werden da gerne, auch meiner Erfahrung nach, ein bisschen misstrauisch, wenn man ihnen Spiele anträgt. Und deshalb finde ich eigentlich einige der anderen Kategorien fast noch ein bisschen nützlicher, weil die uns so ein bisschen Ausweg daraus geben. Denn zweckfrei und freiwillig sind ja Sachen, die eigentlich eher so mit der äußeren Welt zu tun haben. Was ich aber viel spannender finde, ist, wenn wir darüber sprechen, wie sich Spielen anfühlt. Und das kann durchaus auch passieren, wenn wir dazu motiviert werden mussten. Also ich finde, es ist eigentlich viel wichtiger zu gucken, wie ging es mir denn, wenn ich mich dann drauf eingelassen habe. Also es geht weniger darum, was mache ich, sondern wie geht es mir dabei, wie erlebe ich diese Handlung, wie fühlt sich Spielen eigentlich an. Und wenn man sich diese Kategorien mal anschaut mit, es macht mir Spaß, ich mache es gerne, ich möchte es gerne weitermachen, die Zeit verschwindet so ein bisschen und ich verliere so ein bisschen das Gefühl dafür, also so mich selbst die ganze Zeit zu beobachten, dann sind das ja alles Erlebnisse, die wir durchaus auch mit Flow State verbinden. Das Konzept kennst du vielleicht, das wurde eingeführt von Mihaly Csikszentmihalyi. Und Flow ist so die Erfahrung, wenn wir in einer Handlung komplett aufgehen, wenn wir da komplett drin versinken, die Zeit vergessen und irgendwie gleichzeitig völlig präsent sind und authentisch uns wie wir selbst fühlen und aber auch irgendwie so ein bisschen verschwinden. Und Flow wird auch mit einem Gefühl von Zufriedenheit verbunden und von Selbstwirksamkeit. Also wenn ich eine Handlung ausführe, wo ich durchaus auch vielleicht was sehr Herausforderndes mache, dann ist es ja total zufriedenstellend. Und das erleben wir auch sehr häufig in Flow-States. Und auch da geht es eben weniger darum, was wir jetzt eigentlich machen, als darum, wie wir diese Handlung erleben. Und ich finde, dass es da eben richtig spannend wird für Erwachsene, wenn wir eben über dieses Thema Spielen sprechen. Denn dann stellt sich nicht mehr ganz so sehr die Frage, muss das jetzt irgendwas sein, was zweckfrei ist? Wir sehen ja, in unserem Erwachsenenleben sind ja jetzt nicht so wahnsinnig viele Dinge zweckfrei, die wir machen. Und wenn wir dieses Flow-Gefühl mit reinnehmen und diese Erfahrung, die damit Spielen so in Verbindung gebracht wird, dann sehen wir ja vielleicht, okay, es gibt irgendwie so ein Kontinuum. Es gibt Handlungen, die wir ausführen, die vielleicht offensichtlicher Spielen sind, also unsere Hobbys, Dinge, die wir wirklich rein zum Spaß machen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Dinge, die zu unserer Arbeit gehören, in denen wir aber durchaus auch dieses Flow-Gefühl und diese Risikobereitschaft und die Kreativität haben, die sich schon auch ein bisschen wie Spielen anfühlen. Und das, finde ich, ist eben für erwachsene Menschen sehr hilfreich, weil ich finde, Playfulness, also wir sprechen in dem Moment fast gar nicht mehr von Spielen, sondern eher von einem spielerischen Zugang oder einer spielerischen Haltung den Dingen gegenüber, die wir eben tun. Also Playfulness hat definitiv auch einen Raum in unserem erwachsenen Leben und vielleicht auch in den Handlungen, die wir ausführen, die durchaus auch nützlich sind. damit komme ich dann eigentlich zu einer Einladung an dich, denn da fängt deine Detektivarbeit an. Wenn du herausfinden möchtest, aha, wo ist denn Spielpotenzial in meinem Leben? Das ist ja dann später auch fürs Englisch interessant. Überleg sehr gerne mal, wo in deinem Leben findet denn schon Spiel statt? Wo spielst du? Wo würdest du sagen, völlig einwandfrei, das ist Spielen? Und auch in welchen Tätigkeiten verlierst du dich komplett? Wo gehst du komplett auf? Wo vergisst du die Zeit? Wo probierst du gerne mal was Neues aus? Wo bist du experimentell? Wo gehst du mal Risiken ein? Bei welchen Tätigkeiten fühlst du dich sicher genug, um was auszuprobieren? Wo machst du gerne einfach weiter, auch wenn es zwischendurch mal Probleme oder Herausforderungen gibt, die du lösen möchtest? Wo wirst du richtig kreativ, wenn es darum geht, Probleme zu lösen? Und mit welchen Menschen kannst du gut spielen? Und zwar privat, aber vielleicht gibt es ja auch in deinem Arbeitskontext Menschen, wo du das Gefühl hast, wenn wir zusammensitzen und wir an irgendeinem Problem arbeiten oder wir Ideen sammeln oder wir auch richtig intensiv an irgendeinem Thema zusammenarbeiten, da gehe ich hinterher aus dem Treffen raus und denke, das hat gerade Spaß gemacht. Das sind vielleicht auch Menschen, bei denen schon allein die Zusammenarbeit mit der Person für dich spielerisches Potenzial hat. Und wenn du diese Fragen für dich selbst beantwortest, dann lernst du dich selber ja sehr gut kennen und merkst so, okay, also da so spiele ich in meinem echten Leben, da habe ich eine spielerische Haltung, da habe ich einen spielerischen Zugang an irgendwas. Und du merkst so ein bisschen, was dich vielleicht auch so natürlich zum Spielen animiert. Und genau da sind vielleicht Ansatzpunkte dafür, wie du das für dein Englisch nutzen kannst. In dieser Podcast-Folge, du merkst es schon, geht es nicht darum, dir einfach Tipps zu geben, sondern ich finde es ganz spannend, wie individuell Spielen ist und wo Menschen Spielpotenzial finden, und zwar auch in Bezug auf ihr Englisch. Deshalb, jetzt im nächsten Teil geht es durchaus ein bisschen darum, dass ich dir ein paar Beispiele gebe. Das ist aber nicht, dass ich sage, probier das alles mal aus, sondern ich wollte dir einfach mal ein bisschen zeigen, wo Spielen passieren kann in einer Englischbeziehung. Und du kannst mal ein bisschen drauf achten, da sind vielleicht Anknüpfungspunkte, das kenne ich vielleicht schon, das habe ich früher mal gemacht. Oder auch, das könnte ich mal ausprobieren. Da erkenne ich mich ein bisschen drin wieder, so bin ich auch, vielleicht würde mir das auch Spaß machen. Genau, also wir haben erstmal Spiele. Am einen Ende des Spektrums stehen natürlich Aktivitäten, die wir recht offensichtlich als Spiele identifizieren würden, ne? Also es gibt auch Dinge, die auch in Bezug auf Englisch einfach ganz offensichtlich und eindeutig Spiele sind. Und damit meine ich jetzt nicht Vokabelspiele. Also ich werde sehr misstrauisch, wenn Spiele für bestimmte Sprachniveaus gemacht werden oder so, wo wirklich ganz offensichtlich ist, hier geht es eigentlich ums Lernen. Aber wir verkaufen dir das als Spiel. Wenn du da Sachen findest, die dir Spaß machen, um Gottes Willen spiel die. Aber was ich jetzt meine, es sind erstmal Sachen wie zum Beispiel Tabu. Das ist ein Spiel an sich, das kannst du selber kreativ gestalten, da kannst du deine eigenen Inhalte nutzen. Du kannst sehr aktiv werden. Ja, ich spreche ja immer mal wieder darüber, dass eben auch eine Beziehung zur Sprache eigentlich nur dann passieren kann, wenn wir uns aktiv damit auseinandersetzen. Und deshalb mag ich eben auch Spiele, die dir die Möglichkeit geben, nicht nur Wissen wiederzugeben, sondern dich intensiv, aktiv, freudig in dem Fall mit der Sprache auseinanderzusetzen. Also da könnte zum Beispiel sowas wie Tabu dazugehören oder Assoziationsspiele oder alles, was irgendwie mit Geschichten erzählen zu tun hat. Und da bin ich natürlich groß dabei, denn Wortspiele, Spielen mit Geschichten und so ist natürlich was, was ich zum Beispiel sehr attraktiv finde. Falls du das nicht vorstellen kannst, werde ich dir jetzt keine Liste geben, sondern ich verlinke dir einen Blogartikel unter dieser Podcast-Folge. Dann schau doch einfach danach, da gibt es wirklich ganz viele Beispiele dafür, was du machen kannst. Und was ich auch mag, sind tatsächlich auch Spiele, die explizit Wortspiele sind, aber nicht für Lernende. Und damit meine ich sowas wie Kreuzworträtsel zum Beispiel. Ich habe wahnsinnig viel Englisch gelernt und mein Gefühl für Englisch entwickelt, indem ich Kreuzworträtsel gemacht habe. Und zwar einfache Kreuzworträtsel erstmal bis hin zu Cryptic Crosswords. Auch dazu verlinke ich dir mal einen Blogartikel. Und du kennst das ja sicherlich auch schon. Es gibt ja im Guardian oder in der New York Times und so gibt es ja immer auch diese Sachen wie Wordle oder also so alle möglichen Spiele, die zum kreativen Umgang mit Sprache einfach auch einladen. Dann gibt es auch Spiele, die eigentlich nichts mit Sprache zu tun haben, die man aber auf Englisch spielen kann. Also es ist völlig egal, welches Spiel du normalerweise gerne zu Hause spielst. Ob das jetzt Yahtzee ist oder ein Computerspiel, du kannst das natürlich auch auf Englisch machen. Und da kann ich dir auch aus meiner Erfahrung echt sagen, also ich habe ja auch an der Uni gearbeitet und da sind unsere Studierenden dann nach Deutschland gegangen. Und es war wirklich erstaunlich, was es ausgemacht hat, wenn Menschen einfach ihre Hobbys, ihre ganz normalen Hobbys, dann auch in dem anderen Land weitergemacht haben. Ne, kannst du auch mal gucken, wenn du Yoga machst, guck mal, ob es vielleicht auch Yoga-Klassen auf Englisch gibt in deiner Stadt. Du kannst auch mal gucken, was gibt es denn, was du vielleicht auch online machen kannst. Es gibt Dinge, sowas wie Online-Yoga-Sessions oder Meditationsklassen oder diese ganzen Sachen. Schau mal, was du vielleicht machen kannst, wo du einfach das, was du sonst auch gerne spielst, oder spielerische Tätigkeiten, die du sonst gerne ausübst, ob du das vielleicht auch auf Englisch machen kannst. Kochkurse, ne? Warum denn nicht einfach mal einen auf Englisch machen? Und man lernt da so viel, einfach weil man ja gerade in seinem Hobby drin ist und sich gar nicht so große Gedanken darüber macht, dass man ja gerade auch irgendwie neue Wörter lernt. Ja, also auch, ich würde das durchaus auch in die Kategorie Spielen einordnen. Das ist vielleicht alles, was so ein bisschen noch sich intuitiv unter Spielen einordnen lässt. Worauf ich aber hier gerne noch eingehen wollte, sind Dinge und Aufgaben, die sich erstmal vielleicht nicht spielerisch anfühlen. Denn für die meisten Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und so generell für die meisten Erwachsenen an sich ja auch, stellt sich einfach die Frage, wie kann ich denn eine spielerische Haltung in meine Englischbeziehung bringen, auch wenn ich echte und herausfordernde Aufgaben in meinem echten Leben ausführe. Und da gibt es viele Möglichkeiten, Ansätze für eine spielerische Haltung deinem Englisch gegenüber mal auszutesten und zu integrieren. Zum Beispiel weiß ich, dass Menschen manchmal zu mir kommen und sagen, mir fällt Englisch total schwer, aber ich mag den Klang der Sprache total gerne. Ich höre einfach gerne Englisch. Da würde ich sagen, da ist Spielpotenzial vorhanden. Denn Menschen, die den Klang der Sprache gerne mögen, die singen vielleicht sowieso schon mit, wenn sie im Auto sitzen und hören Musik und singen auch auf Englisch mal was mit und probieren da mal aus, wie diese Wörter eigentlich klingen und wie so verschiedene Wörter so zusammengesetzt werden und so. Da ist ganz viel Spielpotenzial. Das sind häufig auch Menschen, die wirklich sehr gerne Hörbücher hören und vielleicht auch Freude daran haben, mal was nachzusprechen, um zu gucken, wie diese Sprache eigentlich klingt und dadurch eben auch ihren Sprachrhythmus relativ, ja, motiviert und spielerisch dann auch nebenbei quasi verbessern. Das sind häufig auch die Menschen, die sich einfach total freuen, wenn sie mal irgendwo ein Wort sehen, das total interessant klingt. Oder wo man so eine irre Beziehung zwischen der Schriftsprache und der Lautsprache hat. So, hä, wieso klingt dieses Wort ganz anders, als es auf dem Papier aussieht? Also es gibt Menschen, die freuen sich da oder haben zumindest irgendwie einen Zugang, der ihnen erlaubt, das Ganze ein bisschen spielerisch anzugehen und zu sagen, ha, cool, spannend, interessante Sprache. Und sowas kann ich natürlich in meiner Arbeit auch nutzen, zum Beispiel, wenn man jetzt ein neues Wort hört und das irgendwie so gar nicht zu der Schreibweise passt und ich dann sage, hey, wie würdest du dieses Wort denn schreiben, wenn du es quasi wie ein deutsches Wort schreiben würdest? Also wenn du einfach mal die Laute aufschreibst, die du hörst, wenn du dieses Wort hörst und es dir quasi in so eine pseudo-deutsche Schreibweise übersetzt. Dann beginnen Menschen nämlich zu überlegen, was höre ich eigentlich gerade? Und probieren dann aus, wie das aussehen könnte. Und das ist ja völlig klar, dass es keine richtige Lösung gibt, sondern es ist nur die richtige Lösung für dich, wie dieses Wort jetzt vielleicht aussehen könnte. Und dann wird das Ganze so ein bisschen leichter, einfach auch, weil man mit einer spielerischen Haltung rangeht. Also wir haben damit den Regler, wenn man sich so einen inneren Regler vorstellt, von wir machen jetzt gerade eine nützliche Ausspracheübung, so ein ganz kleines bisschen in Richtung spielerisches Potenzial verschoben. Ja? Also das Ziel ist immer, ein bisschen spielerisches Potenzial in dem zu finden, was wir gerade mit der Sprache machen, einfach weil es sich dann besser anfühlt und weil wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir es einfach gerne machen. Und zentral dafür, das hast du ja schon gemerkt, ist eben Neugier. Spielerisches Potenzial liegt in Momenten, in denen wir denken, jetzt wüsste ich ja gerne, wie das funktioniert. Oder das ist ja seltsam. Oder, das probiere ich mal aus. Also immer, wenn unsere Neugier geweckt wird, dann sehen wir spielerisches Potenzial. Und dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass Menschen, die Logikspiele mögen oder Mathematik, oder generell Zahlen und so Regelhaftigkeiten, dass die sehr häufig einen spielerischen Zugang zu Grammatik entwickeln und einfach sagen, ha, das ist ja wie ein Logikspiel, das ist ja spannend. Da ist ja auch wieder ein Muster. Ach, guck mal, so funktionieren Wörter. Ah, so sehen Nomen häufig am Ende aus. Das ist ja interessant. Also Menschen, die da so auch in ihrem normalen Leben merken, dass sie da so Flow und spielerische Momente erleben, die finden da häufig auch Potenzial in ihrem Umgang mit ihrem Englisch. Also wer neugierig ist, spielt also auch eher und entwickelt eher auch eine spielerische Beziehung zur Sprache. Du kannst dir natürlich auch vorstellen, dass das gilt, wenn jemand es mit Fehlern zu tun hat. Ja, wenn wir Fehler sehen als, oh nein, großes Risiko, das darf auf gar keinen Fall passieren, dann macht das mit uns was ganz anderes, als wenn wir irgendwie die Möglichkeit haben oder auch schon alleine Räume in unserer Englischbeziehung haben. Also wenn es Bereiche gibt, wo wir uns mit Englisch auseinandersetzen oder wo du dich mit Englisch auseinandersetzt, in denen du merkst, ah, ich habe da einen Fehler gemacht. Ich frag mich echt, warum? Warum ist das denn gerade passiert? Also auch mit so einer Neugier an eigene Fehler heranzugehen, das ist ja auch eine Art, spielerisch damit auch umzugehen. Ja, und diese, ich sag mal, Offenheit gegenüber Dingen, die nicht so funktionieren, wie wir wollen oder die nicht beim ersten Mal klappen oder die auch lange nicht klappen, wo wir immer wieder was ausprobieren müssen, immer wieder neue Lösungen ausprobieren müssen. Das bedeutet ja, dass man auch nicht unbedingt immer erwartet, dass alles linear passiert, sondern dass man sich eben auch auf glückliche Zufälle einlässt. Also man ist offen für den Zufall und für unerwartete Dinge. Und da gibt es dieses schöne englische Wort Serendipity. Damit kannst du das übrigens gerade mal ausprobieren, wenn du möchtest. Dieses Aufschreiben von Lauten, Serendipity. Serendipity. Welche Laute hörst du denn gerade? Also Serendipity ist der glückliche Zufall, der uns so Dinge in den Weg wirft. Schöne Überraschung vielleicht, aber vielleicht auch so einfach neue, unerwartete Sachen, die wir aber in diesem Sinne irgendwie erstmal cool finden, ja, für die wir uns erstmal interessieren, wo wir uns vielleicht sogar auch freuen, weil sie uns in einem Umfeld begegnen, wo es eben keinen Stress auslöst. Und wer so auf Sprache zugehen kann, mit dieser Offenheit für glückliche Zufälle, wird dann zu so einer Art Sprachelster. Also ich spreche häufig davon, dass glückliche Sprachenlernende Menschen sind, die so ein bisschen wie eine Elster unterwegs sind, nämlich offen, spielerisch, neugierig, sammeln. Und es passiert wirklich häufig, dass Menschen zu mir kommen und sagen, du, ich habe da letztens dies und das und jenes gesehen und gehört und lass es uns doch mal anschauen zusammen und dann bewundern wir es zusammen wie so ein Schatz. Und wenn man das immer wieder macht, mit dieser offenen Neugier an neue Sprache heranzugehen, dann wird das tatsächlich auch leichter und die innere Haltung ändert sich dann auch. Also ich freue mich immer noch, ich habe mal eine E-Mail von einer Kundin bekommen, die hat irgendeinen Report gelesen für die Arbeit, also was sehr Ernsthaftes. Und hat gesagt, das hat total Spaß gemacht. Da war total coole Sprache drin im Text. Also da waren ganz viele nützliche Ausdrücke, die ich mir so klauen konnte. Und da hat man richtig gemerkt, ah, jetzt kommen wir so ein bisschen von diesem, oh Gott, ich muss mich durch den Text durcharbeiten, hin zum, ich spiele auch ein bisschen mit dem Text. Also auch Sprache bemerken und Sprache sammeln ist irgendwie auch eine Art von Spiel. Und das ist was, wo du vielleicht auch mal gucken kannst, ob dir sowas ein bisschen Freude bereitet, ob das Spaß macht, ob du da vielleicht auch ein bisschen Potenzial siehst, um einen spielerischen Zugang zu Englisch ein bisschen zu üben. Der perfekte Raum, um so etwas zu üben, ist Lesen. Also ist zumindest einer der besten Räume dafür. Damit erhöhst du nämlich erstmal die Wahrscheinlichkeit, dass solche Zufälle überhaupt passieren, also dass du Sprache begegnest, die du noch nicht kennst oder die irgendwie überraschend ist. Und ich meine damit zum Spaß lesen. Klar, wir lesen ganz häufig auch mit einem Ziel und einer sehr konkreten Aufgabe und da gibt es natürlich auch Strategien dafür, wie man das macht und möglichst effektiv liest. Aber ich meine jetzt mal einfach nur lesen, um Spaß zu haben. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe heutzutage manchmal das Gefühl, dass das fast schon ein radikaler Akt ist, sich Zeit zu nehmen und einfach mal zu lesen, um Spaß zu haben. Nicht damit man besser schläft. Nicht, weil man sowieso schon so matschig ist, dass man eigentlich nichts mehr aufnehmen kann. Einfach mal lesen, um Spaß zu haben und das vielleicht auch in einer Fremdsprache. Und das gerade in einer Fremdsprache fällt vielen Menschen so schwer, weil wir es alle mit ganz großen Zeiteinschränkungen in unserem Leben zu tun haben. Man hat dann nicht auch noch Zeit, das zu machen und sieht eben dann dieses Lesen auch sehr im Kontrast zu anderen Freizeitaktivitäten. Ja, also wir wägen ja häufig Freizeit gegen so Sachen wie Lernen und Professional Development und so ab. Und deshalb fällt auf Englisch lesen häufig dann so auf die Seite von Arbeit und Professional Development und Lernen. Und da wird dann die Freizeit dagegen auch geschützt. Okay, deshalb fällt Menschen das sehr schwer, im Englischen so diese spielerische Hingabe einfach auch mal zu üben. Dabei ist Lesen eigentlich perfekt, um das mal zu üben und auszuprobieren. Denn sich mit einem Buch hinzusetzen, das vielleicht auch auf Englisch ist, das vielleicht sogar zu schwer ist. Also man liest das, du liest das vielleicht und denkst, das schaffe ich nie, das ist viel zu schwer für mich. Aber einfach mal so ein Roman, ja, einfach so eine Geschichte, dir mal auf Englisch anzuschauen, ist eine Art von Spielen. Denn was du dabei machst ist, ich hätte gerne diese Geschichte. Ja, also es gibt schon so einen Grund, das zu lesen, der aber an sich interessant ist. Also sich davon zu trennen, dass es jetzt irgendwie zum Englischlernen ist, sondern idealerweise nimm mal irgendwas, wo du gerne die Geschichte hättest. In dem Moment, wo du die Geschichte haben willst, passiert nämlich was Cooles. Dann wird es plötzlich relativ egal, wie du an die Informationen kommst. Also dann ist es leichter vielleicht für dich, dich davon zu trennen, wie du jetzt dieses Buch lesen solltest. Also ob du jetzt irgendwie Wörter nachschauen solltest oder nicht nachschauen solltest, ob du jetzt erstmal die Wörter raten solltest oder nicht. Sondern wenn du jetzt die Geschichte haben willst, dann wirst du irgendwie eine Art finden, dieses Buch zu lesen. Und dann wirst du vermutlich auch sehr kreativ darin, Werkzeuge zu benutzen, die dir dabei helfen. Ja, also du wirst vielleicht tatsächlich teilweise einfach mal raten, worum geht's hier eigentlich gerade? Ah, okay, so ungefähr verstehe ich es vielleicht. Brauche ich jetzt alle einzelne Wörter? Nee, wahrscheinlich nicht. Das sollte ich vielleicht nachschauen. Wo mache ich das jetzt am schnellsten? Und wenn ich am E-Reader lese, dann kann ich eh schnell Wörter nachschauen. Also Menschen, die so zum Spaß lesen, lassen häufig auch so ein bisschen die Zügel locker und probieren einfach mal aus, wie sie in den Text reinkommen. Und wenn nicht alles richtig verstanden wird, ist es ja egal. Also man hinterfragt ja jetzt hinterher nicht, habe ich jetzt alle Vokabeln gelernt? Also damit meine ich auch, ne, lies den Text mal und auch selbst, wenn du was unterstreichst oder es dir herausschreibst, hinterfrag hinterher nicht, wie viele neue Vokabeln du jetzt gelernt hast oder so, oder ob du jetzt 70% von dem Text verstanden hast oder 80%. Solange du genug verstanden hast, um der Geschichte zu folgen, reicht das ja wahrscheinlich, dass du dranbleibst. Ne? Wir sind wieder bei der Erfolgserwartung. Solange du das Gefühl hast, dass du ungefähr dem Ganzen folgen kannst, probier einfach mal aus, wie du so reinkommst und wie es dir damit geht, wenn du mal sagst, ich mache mir jetzt mal gar keinen Druck mit dem Text. Und wenn du das Ganze machst beim Schreiben, dann kannst du richtig schön anarchisch werden, weil da kannst du dann mal alle Regeln irgendwie über Bord werfen. Solange du nur für dich selbst schreibst, kannst du ja mal ausprobieren, was passiert, wenn du einfach mal versuchst zu machen. Und es dir völlig egal ist, ob du jetzt auf Englisch schreibst, in irgendeiner anderen Sprache, ob deutsche Wörter mit reinfallen, ob du was nachschaust oder nicht nachschaust, ob du jetzt mal rätst, ob du irgendwie ein Wort vielleicht doch kennst oder ob du ein Wort vielleicht nur vom Klang her kennst und dann zerbrezelst du halt die Schrift. Ne? Auch beim Schreiben kann man, wenn man für sich selbst schreibt, so einen Raum schaffen, in dem man bewusst sagt, ich spiele jetzt ein bisschen mit der Sprache. Und das heißt gar nicht, dass man über unsinnige Sachen schreibt. Du kannst durchaus auch über was sehr, sehr Ernsthaftes schreiben. Das kann von mir aus der nächste Entwurf für dein nächstes akademisches Paper sein. Aber du kannst beim Schreiben spielerisch sein. Okay, gut. Also das sind so Sachen, wo du beim Lesen, beim Schreiben, bei der Auseinandersetzung mit Sprache, wenn du neue Wörter lernst, mal herausfinden kannst, wofür dich vielleicht spielerisches Potenzial ist. Also, Spielen ist gut für deine Englischbeziehung. Was genau ihr dabei macht, ist eigentlich gar nicht so relevant. Ich habe jetzt schon gesagt, die Detektivarbeit liegt eigentlich darin zu bemerken, wo du sonst so spielerisches Potenzial in deinem Leben hast und bei welchen Tätigkeiten dich so ein bisschen reinsaugen lässt. Und daraus dann vielleicht mal abzuleiten, wo gibt es denn da vielleicht auch Potenzial in meiner Beziehung mit meinem Englisch? Und das ist eigentlich auch die Einladung hier, nicht so ein bisschen vielleicht loszukommen von dem, ich muss Dinge tun, die irgendwie gut für mein Englisch sind, sondern zu sagen, ich möchte eigentlich gerne runde, erfüllte Beziehungen mit dieser Sprache führen. Und dazu gehört einfach auch, dass wir ab und zu mal spielen und dass wir spielerische Elemente in unserer Beziehung haben, weil wir einfach wissen, es tut uns gut und es hilft uns beim Wachsen. Deshalb ist es wirklich einfach nur ein Angebot an dich, eine Einladung zum Spielen. Ich habe dir die ganzen Blogartikel in den Shownotes verlinkt, denn das Thema Spielen ist für mich natürlich total wichtig. Also es gibt zwei Artikel mit ganz konkreten spielerischen Aktivitäten für dich und dein Englisch, die du vielleicht gerade jetzt in den Ferien einfach auch mal ausprobieren kannst. Das sind Dinge, die du auch ohne Materialien machen kannst. Egal wie gut dein Englisch ist, egal wo ihr gerade steht, da sind Sachen dabei für alle. Und wenn du Menschen hast, denen du gut vertraust, kannst du die natürlich in deine Englischbeziehung auch mit reinholen. Bei mir geht das wieder im August. Da biete ich einen Buchclub an. Und zu dem Buchclub gehört eben auch, mal so ein Buch zu lesen, das ein echtes englisches Buch ist und zu gucken, wie weit komme ich denn damit? Macht es mir Spaß? Macht mir die Geschichte Spaß? Was denken die anderen dazu? Auch mal auszutauschen, hey, wie ging es dir denn eigentlich mit dem Buch? Wow, ja. Und einfach zusammen ein bisschen zu spielen mit dem Text. Und dabei werde ich euch auch Möglichkeiten geben, ganz explizit auf alle erdenklichen Arten zu schummeln. Und Informationen zu dem Buchclub gibt es auch in den Shownotes. Und natürlich, ab Herbst gibt es wieder die Barfuß-Sessions. Das ist mein Gruppenprogramm. Da kannst du in einem sehr, sehr ungezwungenen Rahmen einfach mal mit anderen Menschen sprechen. Und dazu gehört es auch, immer wieder so ein bisschen Potenzial zum Spielen herauszukitzeln. Denn in so einer Gruppe gehört es ja dazu, dass man quasi als Spielregel auch hat, hey, wir sind hier alle, um mit der Sprache spielerisch umzugehen, um unsere Risikomuskel zu trainieren, um zusammen einfach auch ein bisschen diese Sprache zu erkunden. Und gleichzeitig, ne, kann dein Englisch auch ein bisschen mit anderen spielen. Denn wer immer nur alleine spielt, dem wird ja irgendwann vielleicht auch ein bisschen langweilig und man fühlt sich vielleicht auch ein bisschen alleine mit den Herausforderungen, die man so hat. Du siehst, heute ist es ein richtiges Empfehlungsfest. Play ist einfach ein ganz wichtiger Aspekt, wenn du eine erfüllende Englischbeziehung haben möchtest. Und da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten, wie du das in deine Englischbeziehung reinbringen kannst. Und zwar so, dass es auch wirklich in dein erwachsenes, anspruchsvolles, facettenreiches Leben passt. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst. Wenn dir die Folge Spaß gemacht hat, dann hinterlass mir doch gerne einen Kommentar oder Sternchen oder Likes. Oder stell auch sehr gerne eine Frage. Ich freue mich natürlich, auch von euch zu hören. Und sonst sage ich bis zum nächsten Mal. Und bis dahin dir und deinem Englisch alles Gute und viel Spaß beim Spielen.